Ein Tag im Leben des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Film ab. Wir befinden uns in der Wüste. Es ist spät nachts und überall um uns herum finden wir Sand, tiefste schwarze Dunkelheit. Nur der riesige, wunderschöne Mond, der den Himmel und den Weg beleuchtet. Die gefährlichsten Tiere wie Schlangen und Skorpione und trotzdem eine Art Stadtleben in der Ortschaft Medinas, in der Menschen tagsüber einen belebten Alltag leben. Vom Handel bis hin zu Kindern, die spielend durch die Straßen herumrennen. Warum aber jetzt Medina und nicht Mekka? Stimmt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezeichnet Mekka als seine heilige Geburtsstadt. Aber der Ansturm des Islam und der vielen Muslime sorgten für viele Probleme mit vielen Menschen der Quraysh, die größtenteils den Islam ganz und gar nicht begrüßten. Die Muslime mussten also allesamt aus der Notlage und Sorge heraus auswandern. Nach Medina. Die Hijra begann also. Und in dieser Stadt namens Medina konnten sich die Muslime sehr gut sesshaft machen und einen normalen Alltag leben. Wir befinden uns also noch in der Nacht, Mitternacht, um genau zu sein, die Mitte der Zeit zwischen Isha, also dem Nachtgebet, und Fajr, dem Morgendämmerungsgebet. Und wo finden wir denn jetzt eigentlich nun den Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Tatsächlich zu Hause, in der Regel. Wir zoomen jetzt also an ein kleines, aus einfachsten Materialien gebautes Häuschen, kann man fast schon sagen, inmitten dieser Stadt. Und finden dort wohnend unter anderem den segensreichen Mann sallallahu alaihi wasallam. In dieser Zeit wachte er sallallahu alaihi wasallam von seinem ca. 4 Stunden Schlaf auf. Um diese Zeit stand Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehr regelmäßig auf, um seine Nacht, also die Qiyam-Gebete, in seinem Zuhause zu verrichten oder in der Moschee, je nachdem. Manchmal würde er sallallahu alaihi wasallam sogar mitten in der Nacht zum Friedhof gehen, um für die Erleichterung jener verstorbenen Seelen zu bitten und um ihre Vergebung bei Allah Ta'ala zu flehen. Vor dem kompletten Ende der Nacht weckte er sallallahu alaihi wasallam dann noch seine Ehefrau Aisha radiallahu anha liebevoll auf, um mit ihr das Witr-Gebet zu verrichten. Dann legte er sallallahu alaihi wasallam sich noch einmal im letzten Sechstel der Nacht für einen kurzen Schlaf hin. Es fängt jetzt also langsam an zu dämmern und man hört Bilal, ich bitte euch, radiallahu anhu zu sagen, damit ihn Allah Ta'ala unendlich dafür belohnt. Es ist wichtig, hier an dieser Stelle ihn einmal kurz vorzustellen. Bilal ist einst ein Sklave gewesen, der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch den Islam so sehr geehrt und damit quasi entsklavt wurde und seine Bestimmung in dem ersten Gebetsrufer der Geschichte des Islam gefunden hat. Stellt euch jetzt vor, wie ganz Medina noch am Schlafen und Schlummern ist und Bilal radiallahu anhu die ehrenhafte Aufgabe hat, die Gläubigen aus ihrem Schlaf zu wecken und sie daran zu erinnern, dass As-salatu khayrum minan naum, das Gebet besser ist als der Schlaf. Man hört jetzt also aus der Masjid eine wunderschöne, kräftige Stimme, die zum Gebet ruft. Und dadurch wird natürlich auch unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam aus seinem leichten Schlaf wieder wach. Und das Erste, was wir aus Überlieferungen über ihn sallallahu alaihi wasallam entnehmen können, ist, dass er sallallahu alaihi wasallam direkt nach dem Erwachen zu seinem Siwak oder auch Miswak griff, um sich die Zähne damit zu putzen. Ein Siwak oder auch Miswak ist eine natürliche Zahnbürste, ein Zweig, eine Knospe oder ein Wurzelstück eines sogenannten Zahnbürstenbaums, die man in der Regel auch in jeder Moschee zu kaufen findet. Hieran erkennt man jetzt extrem gut, wie sehr wichtig ihm sallallahu alaihi wasallam die Hygiene ist. Zähne sauber zu machen, noch bevor man die Lobpreisungen Allah Ta'alas in den Mund nimmt. Direkt nach dem Zähneputzen macht er sallallahu alaihi wasallam sich dann also an die Lobpreisungen Allahs. Er sallallahu alaihi wasallam drückte seinen unendlichen Dank Allah Ta'ala aus, der ihn aus dem kleinen Tod wieder ins Leben brachte. Die Dua nach dem Aufstehen. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Während er sallallahu alaihi wasallam Bilal radiallahu anhu den Gebetsruf rufen hörte, sprach er dem Muezzin, also dem Gebetsrufer, nach, was also zur Sunna gehört, immer das nachzusprechen, was gerade gerufen wird. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Nun geht er sich waschen und verrichtet die große Gebetswaschung, also Russel, oder die kleine Gebetswaschung, Hudu, je nachdem, ob er, sallallahu alaihi wasallam, sich in einer großen oder kleinen Unreinheit befand. Jetzt würde er, sallallahu alaihi wasallam, die 2 Rakat Sunna zu Hause beten, noch bevor er sich für das Fajr-Gebet auf den Weg zur Moschee machte. Bevor er, sallallahu alaihi wasallam, das Haus ganz verlassen würde, verbrachte er noch ein wenig Zeit mit seiner Familie am Morgen, würde sich zum Beispiel noch zu seiner Ehefrau legen und sich ein wenig mit ihr unterhalten. Dann würde Bilal, radiallahu sallallahu anhu zu dem Haus des Gesandten sallallahu alaihi wasallam kommen und ihn mit den Worten As-Salah, ya Rasulallah, persönlich zum Gebet einladen. In der Moschee angekommen, würde Bilal radiallahu anhu die Iqama, also den zweiten Gebetsruf, unmittelbar vor dem Pflichtgebet ausrufen und das Gebet würde beginnen. Das war allein der Morgen vor Fajr. So simpel und doch so bewusst und tiefgründig. Allein hieran könnten wir uns extrem viel abgucken und viel entspannter in den Tag starten, mit viel mehr Segen. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, das werdet ihr noch besser und großartiger belohnt bei Allah finden. Und bittet Allah um Vergebung, gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Nach dem Pflichtgebet würde er dann die Dua sprechen, die man nach dem Pflichtgebet spricht. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Und dann würde er noch ein wenig sitzen und die Adhkaru Sabah, also das Gedenken am Morgen, sprechen. Dann sitzt er ein wenig mit seinen Sahaben radiallahu anhu, um zu quatschen und ihre Anliegen zu besprechen. Er sallallahu alaihi wasallam fragte regelmäßig, ob jemand etwas Spezielles geträumt hat und würde dann den Traum je nachdem interpretieren. Smalltalks, wie es ihnen geht, ob jemand krank ist. Er sallallahu alaihi wasallam hatte immer nach seinen Gefährten gefragt, ob jemand nicht da ist und warum derjenige dann nicht da ist. Also er sallallahu alaihi wasallam befand sich in der Moschee bis zum Sonnenaufgang und es wurde noch Koran gelesen. Nach der Moschee machte er sallallahu alaihi wasallam sich wieder auf den Weg nach Hause zu seiner Familie, um sie nacheinander zu besuchen. Er sallallahu alaihi wasallam besuchte alle seine Frauen, um nach ihnen zu fragen, ob sie etwas zu essen haben zum Beispiel. Manchmal würde es absolut nichts geben und er sallallahu alaihi wasallam würde sagen, dass alles gut wäre und er dann fasten würde. Beim freiwilligen Fasten kann man die Absicht auch nach Sonnenaufgang fassen, wie es sallallahu alaihi wasallam tat. Jetzt würde sein sallallahu alaihi wasallam Tag offiziell starten. Er machte sich also auf den Weg zu seiner Arbeit in der Moschee. Hier würden die Menschen anfangen, zu ihm sallallahu alaihi wasallam zu kommen, um ihr Fragen zu stellen, ihre Sorgen zu schildern, um nach Rat und Tat zu fragen. Wie ein Berater, er sallallahu alaihi wasallam war also quasi der Berater, der Richter, der Seelsorger, der Psychologe, der Führer, alles in einer Person. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte die Menschen nie erzwungen belehrt, sondern viel mehr Fragen gestellt. Neben ihren individuellen Wohlbefinden gibt es Erzählungen, in denen er sallallahu alaihi wasallam fragte, wie die Sahaba radiallahu anhum zum Beispiel eine arme Person definieren würden. Die Sahaba würden dann antworten, derjenige, der kein Geld hat. Dann würde er sallallahu alaihi wasallam sagen, nein, es ist die Person, die am Tage der Auferstehung so viele gute Taten haben wird, aber diese Person sprach schlechte Worte zu anderen, beleidigte sie und nahm ihre Rechte und seine ganzen guten Taten würden dann zu dieser ganzen Person gehen, bis am Ende derjenige ohne eine einzige gute Tat übrig bleiben würde. Das ist eine arme Person. Er fragte immer spannende Fragen, die einen belehrten. Oder er zeichnete auch gerne auf dem Boden, in den Sand mit einem Stock zum Beispiel. Er, sallallahu alaihi wasallam, kümmerte sich rund um die sozialen und politischen Angelegenheiten seiner Mitmenschen. Er plante und ging viel mit seinen Gefährten durch, wie zum Beispiel, ob und wer in den Krieg mitkommen sollte und wie die Strategie dementsprechend aussehen sollte. Die Kinder Medinas kamen auch sehr, sehr gerne zu ihm, um mit ihm, sallallahu alaihi wasallam, Zeit zu verbringen. Oder die Menschen brachten ihm, sallallahu alaihi wasallam, Neugeborene, damit er, alaihi salatu wasallam, ihnen zum Beispiel Namen gibt und auf ihnen Segen spricht. Er machte sehr gerne Halal-Witze, sogar am Morgen, um die Stimmung aufzulockern, und gute Laune zu verbreiten. Er, sallallahu alaihi wasallam, war sehr spontan und sehr natürlich drauf. Er, alaihi salatu wasallam, passte sich seinen Gelegenheiten optimal an. Er ist quasi der Lehrer der Menschheit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lief auf dem Weg nach Hause auch regelmäßig die Märkte Medinas entlang, um zu schauen, wie es allen ging und ob er, sallallahu alaihi wasallam, irgendwo gebraucht werden könnte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lief immer mit seinen Gefährten, nie irgendwie vor ihnen, um zu zeigen, dass er, sallallahu alaihi wasallam, der Anführer ist. Wenn er, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Gefährten saß, würde man also niemals drauf kommen, dass er der Rasul ist. Einmal lud eine Person, der dafür bekannt war, extrem leckere Suppen zu kochen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ein. Er, alaihi salatu wasallam, fragte dann, ob Aisha radiallahu anha auch eingeladen wäre. Der Perser meinte nur, nein, nur du. Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht kommen würde. Zwei oder dreimal fragte ihn der Perser erneut und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antwortete immer wieder mit derselben Antwort. Bis dann der Perser meinte, dass Aisha radiallahu anha auch kommen könnte. Wenn er sallallahu alaihi wasallam also Zeit mit seiner Familie verbrachte, war er auch wirklich mit ihr, egal was kommen würde. Unterwegs durch die Märkte Medinas gab er sallallahu alaihi wasallam allen möglichen Menschen den Salam, zu den Kindern sogar. Es gibt die eine sehr bekannte Überlieferung, die die Barmherzigkeit Rasulullah sallallahu alaihi wasallams zu den Kindern nochmal sehr stark unterschreibt. in der ein Kind zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, kam und ihm seine Hand gab und ihn herumführte, wohin das Kind auch immer in dem Moment wollte. Und der Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ließ sich zufrieden und fröhlich von dem Kind führen. Er hob seine Hände, um den Frauen Salam zu geben, und den Männern gab er seine Hand, egal ob jung oder alt, krank oder gesund, arm oder reich. Er, sallallahu alaihi wasallam, war absolut kein arroganter Führer. Im Gegenteil, er half sogar Menschen, ihr Schaf zu schlachten und machte sich dabei dreckig. Ein Führer unserer heutigen Zeit würde das mit Sicherheit unter keinen Umständen selber tun. Dieser hätte tausende Angestellte, die das für ihn im Auftrag tun würden. Er, sallallahu alaihi wasallam, wollte aber die Nähe zu seiner Gemeinschaft. Es wird auch überliefert, dass er, sallallahu alaihi wasallam, zu einer Familie ging und fragte, ob bei ihnen das Essen bereit wäre. Und die Familie freute sich unnormal über diese Frage des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und sie luden ihn sofort ein. So aß er mit ihnen 1, 2, 3 Bisse und verabschiedete sich dankend. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, war immer mit seinen Menschen, voll präsent in dem Moment. Sich um seine Community zu kümmern und zu sorgen, Menschen zu verstehen, demütig mit ihnen zu sein. Und das alles in den frühen Morgenstunden, noch vor dem Dhuhr-Gebet. Wenn jemand krank ist, besuchte er, sallallahu alaihi wasallam, ihn. Wenn jemand gestorben war, besuchte er, sallallahu alaihi wasallam, die Janaza. Es gibt eine weitere sehr schöne Geschichte. Es gab ein Kind, welches sehr traurig war, weil sein Vogel gestorben war. Und jetzt muss man im Hinterkopf behalten, dass er, sallallahu alaihi wasallam, wohl die Person war, die am meisten beschäftigt war, die eigentlich absolut keine Zeit für irgendwas Nebensächliches hier haben müsste. Er war Vater, Ehemann, Prophet, Führer, Mufti. Und trotzdem nahm er sich die Zeit, nach dem Vogel des Kindes zu fragen und dieses Kind zu trösten. Keiner seiner Geliebten hat je behauptet, dass Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, keine Zeit für ihn hätte. Er wusste, wie er jeder einzelnen Person ihr Recht geben konnte. Manchmal würde er kranke Menschen besuchen und in ihrer Anwesenheit weinen, weil er, sallallahu alaihi wasallam, die Barmherzigkeit Allahs so sehr spüren würde. Wenn du jemanden besuchst, während dieser krank ist, wird er sich für immer daran erinnern. Sie liebten ihn, sallallahu alaihi wasallam, genau deswegen so sehr. Er sorgte sich so sehr um sie. Er, sallallahu alaihi wasallam, war also die Definition von Empathie. Gegen Mittag, kurz vor dem Vormittagsgebet, Dhuhr, kehrte er, sallallahu alaihi wasallam, nach seiner Arbeit meist wieder zurück nach Hause, um das Duha-Gebet zu beten. Erneut seine Familie zu besuchen und erneut nach ihnen zu schauen, ob es ihnen an etwas fehlte und nach ihrem Wohlbefinden zu fragen. Wenn Essen da war, würde er was Kleines essen. Ansonsten half er, sallallahu alaihi wasallam, seinen Familien sehr, sehr gerne beim Haushalt. Er, sallallahu alaihi wasallam, war immer im Dienste seiner Familie. Hierzu sagte Muhammad Faris als Kommentar, ich zitiere, es gibt nichts Männlicheres, als im Dienste seiner Familie im Haushalt zu sein und ebenfalls verwickelt zu sein und unter die Arme seiner Familie zu greifen. Zitat Ende. By the way, es ist wissenschaftlich längst bewiesen, wie effizient es ist, ein kleines Nickerchen zu machen, ob 10 oder 20 Minuten, damit sich der Körper nochmal neu regenerieren kann. Und wenn man dieses Nickerchen dann noch sogar mit der Absicht macht, die Sunna zu befolgen, ist nochmal extra Hasanat mit drin. So, weiter geht's. Zu Hause empfing er, sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls oft verschiedene Gäste. Ein bekanntes Beispiel sind die Frauen Medinas, die bei ihm, sallallahu alaihi wasallam, und seiner geliebten Ehefrau Aisha radiallahu anha zusammen lernten, quasi privater Unterricht. Beide standen diesen Frauen für Fragen zur Antwort. Und es wurde über alle möglichen Themen und insbesondere frauenspezifische Fragen diskutiert. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war für die Männer als auch für die Frauen gleichermaßen zu Dienste und half, wo er alaihi wasallam konnte. So, ich hoffe, dass ihr mir bis hierhin gut folgen konntet und alles verständlich war. Ich konnte eigentlich gar nicht überrascht sein, weil man ein anderes Verhalten vom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch nicht erwarten konnte. Aber er, sallallahu alaihi wasallam, hat die Erwartung trotzdem auf eine so besondere Art übertroffen. Für das Dhuhr-Gebet ging er, sallallahu alaihi wasallam, wieder zurück in die Moschee, um das Gebet zu leiten. Bilal, radiallahu anhu, gab erneut den Adhan und es wurde Gebet. Manchmal würde er, sallallahu alaihi wasallam, nach dem Gebet noch eine kleine Khutbah halten, wenn es Dringlichkeiten gäbe, die nicht bis zur Jumu'ah-Khutbah warten konnten. Denn um diese Uhrzeit wären alle wach und sehr aufmerksam. Fragen wurden auch oft besprochen. Menschen, die sich in schrecklichen finanziellen Lagen zum Beispiel befanden, wurden mit einbezogen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutzte diese Gelegenheit, um die Sahaba zur Spende zu motivieren. Jedenfalls wurden Dinge ab und an besprochen, die nicht bis Freitag warten konnten. Dann würde er sallallahu alaihi wasallam wieder mit seinen Gefährten rausgehen, um nächste verschiedene Erledigungen zu tätigen. Wenn er sallallahu alaihi wasallam von Streitigkeiten mitbekam, machte er nicht einfach nur Dua und sagte, oh, möge Allah denen helfen. Nein, er war direkt und aktiv und löste den Konflikt noch vor Ort. Er sallallahu alaihi wasallam war also wieder in seiner Community aktiv, bis Asr, dem Nachmittagsgebet. Als dann die Gebetszeit antraf, ging er sallallahu alaihi wasallam wieder in die Moschee, um das Gebet ebenfalls wieder zu leiten. Er, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zögerte nie das Asr-Gebet hinaus. Asr bedeutet, dass die Sonne dabei ist, langsam unterzugehen. Der Countdown zum Maghrib, also quasi. In unserer modernen Welt könnte man sagen, Feierabend und auf dem Weg nach Hause wird man in der bekannten Rush-Hour im Stau stehen. Man will jedoch so schnell wie möglich nach Hause, weil man extrem hungrig und müde ist. Die Zeit ist sehr knapp zwischen Asr und Maghrib, wenn alle auf einmal Feierabend haben. Also eine Erinnerung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an uns, das Gebet unmittelbar nach Eintritt der Zeit zu beten, weil man dieses Gebet schnell vergessen kann. Und der Mensch ja im Verlust ist, wie es in der Sura Al-Asr ja selbst heißt. Innal insana lafi khusr. Asr bis Maghrib ist eine sehr stressige Zeit. Damals würden alle schnell ihre Sachen packen, bis die Sonne untergeht, um ihre Marktstände vor Eintritt der Dunkelheit zu schließen. Nach Asr würde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dann ein drittes Mal am Tag wieder zu seiner Familie und seinen Frauen gehen. Die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam trafen sich bei der Frau, bei der er quasi die Nacht verbrachte. Und sie gingen diverse Fragen durch, quasi die Zeit für islamischen Unterricht der Familie. Bis Maghrib sozusagen. Obwohl er sallallahu alaihi wasallam so beschäftigt war, fand er immer wieder den Weg zurück zu seiner Familie. Nach Maghrib gab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nie eine Khutba, weil er wusste, dass alle schnell nach Hause gehen wollen würden fürs Abendessen. Manchmal würde er sallallahu alaihi wasallam zu Hause nur wenige Datteln und Wasser zum Abendessen finden. Insgesamt hatte er sallallahu alaihi wasallam über den Tag auch nur 2 kleine Mahlzeiten. Wenn es nichts am Morgen gab, würde er fasten, sehr spontan. Wenn er eingeladen wurde, würde er gehen und wenige Bissen mitessen, aus Höflichkeit und Dankbarkeit der Einladung gegenüber. Mit denen, mit denen er sallallahu alaihi wasallam dann gegessen hatte, würde er sallallahu alaihi wasallam noch qualitative Zeit verbringen, bis zum Isha-Gebet. Wenn er zu Hause war, bei Aisha radiallahu anha zum Beispiel, dann würde er mit ihr die qualitative Zeit verbringen, mit sie füttern, mit ihr essen, mit ihr lachen und sich unterhalten. Außerdem würde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach dem Essen Allah Ta'ala zahlreich lobpreisen. Nach einer Weile würde er dann auch Isha, das letzte Pflichtgebet des Tages, beten. Bilal würde wieder den Gebetsruf rufen und manchmal würde er sallallahu alaihi wasallam auch Isha hinauszögern. Nachdem das Gebet wieder geleitet wurde, würden die Gefährten radiallahu anhum mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noch ein wenig in der Moschee weilen, um Koran zu lesen oder eine Rezitation zu lauschen, für circa eine Stunde oder eine halbe. Aber er würde nie eine Khutba nach dem Isha-Gebet geben. Dann würde es auch schon wieder zurück nach Hause gehen oder seine Gefährten zu Hause kurz besuchen. Im eigenen Zuhause würde er, sallallahu alaihi wasallam, sich dann Bett fertig machen. Dann hatte er, sallallahu alaihi wasallam, noch qualitative Zeit mit seiner Ehefrau. Diese qualitative Zeit über den Tag pflegte Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, stets zu beschützen, um den Bund seiner Ehe immer stärker werden zu lassen. Bis Mitternacht circa verbrachte er seine qualitative Zeit mit seiner Ehefrau also. Danach würde er, sallallahu alaihi wasallam, circa 4 Stunden schlafen, bis er wieder aufsteht, um zu beten. Er würde also nach 4 Stunden aufstehen und Aisha radiallahu anha berichtete hierzu, dass er sallallahu alaihi wasallam viel Dhikr sprach. Allahu Akbar 10-mal, Alhamdulillah 10-mal, Subhanallah wa bihamdi 10-mal, Astaghfirullah 10-mal, La ilaha illallah 10-mal und viel Dua. Diese Dhikr-Einheit, kann man fast schon sagen, ist wie seine sallallahu alaihi wasallam Vorbereitung gewesen, um wach zu werden und sich mental auf die Nachtgebete vorzubereiten. Er sallallahu alaihi wasallam genoss das Gebet zu dieser Zeit so sehr, dass er sallallahu alaihi wasallam immer wieder zu den Gebeten nach vorne schaute. Denn das war für ihn quasi wie so seine Auszeit, seine Me-Time, sag ich mal. Er sallallahu alaihi wasallam rezitierte langsam mit Genuss im Tahajjud die Suren und ging langsam in den Ruku' und langsam in den Sujud mit viel Konzentration. Wenn es einen Vers über Jannah gab, würde er sallallahu alaihi wasallam danach fragen. Wenn es einen Vers über Jahannam gab, würde er sallallahu alaihi wasallam Zuflucht bei Allah suchen. Knapp 2 Stunden vor Fajr würde er seine Ehefrau aufwecken, um mit ihr Witr zu beten und dann für 2 Stunden nochmal schlafen, bis also Fajr wieder anfängt. Und schon würde der Tag unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder von vorne beginnen. Wir können ja nochmal grob zusammenfassen, worum sich sein Tag hauptsächlich dreht. Er, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, war ein so krasser Familienmensch und trotzdem so engagiert in seiner Community. Er war verliebt an seine Gebete und hatte trotzdem eine so simple Routine. Und gleichzeitig war er einfach der beste Mensch der Welt, der Menschheit. Der Tag drehte sich beim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hauptsächlich um seine Gebete. Also alles das, was er neben den Gebeten noch plante, plante er um seine Gebete herum. Dann war er stets im Gedenken Allahs, zum Aufwachen, in der Masjid, wenn er sie betrat, wenn er Menschen besuchte, Gräber besuchte. Es gibt quasi ein Dorf für alles eigentlich, was er machte. Er erfüllte jedes Recht der Menschen, mit dem er irgendwie in Kontakt kam. Er war nicht gestresst, obwohl er auch nicht zugechillt war, aber trotzdem sehr aufmerksam. Wenn es Essen gab, dann würde er ohne Probleme auch essen und die Einladung annehmen, wenn es eine gab. Er war sehr familienbewusst, wie erwähnt, und fand nach jedem Gebet wieder den Weg irgendwie nach Hause. Er ging immer den Bedürfnissen der Menschen nach. Nie sagte er, dass er zu beschäftigt wäre. Er war auch sehr optimistisch, glücklich, obwohl er seine Frau, Khadija radiallahu anha, das war seine allererste große Liebe, sie hatte er verloren, seinen Onkel hatte er verloren und 3 Söhne hatte er verloren und auch Töchter. Und man hat diesen Schmerz aber nie an ihm angesehen. Er war immer glücklich und zufrieden. Menschen haben ihn immer mit einem Lächeln gesehen. Er lehrt uns, unsere negativen Gefühle zu überkommen. Er weinte auch, aber diese Momente überwogen nicht. Er hatte also keine komplizierte Routine. Und wenn wir diese Routine jetzt für uns auch in unseren Alltag integrieren, kommt absolut Baraka mit ins Leben, weil du also in die Fußstapfen des Propheten sallallahu alaihi wasallam trittst. So, hier sind wir auch schon am Ende der lange Podcast-Folge, ist mal was anderes, aber ich wollte diese Podcast-Folge unbedingt drehen, weil ich sehr, sehr großen Nutzen daran sehe, für mich hauptsächlich und inshallah auch für dich, wenn du es hier bis zum Ende geschafft hast. Ich habe mich, wie glaube ich am Anfang schon erwähnt, von Mohammed Faris, dem Autor des Buches Productive Muslim, inspirieren lassen. Ich habe mir einen Vortrag von ihm angeschaut, den er auf Englisch gehalten hat und habe es so gut es ging ins Deutsche versucht zu übersetzen. Er wiederum hat sich von einem Buch inspirieren lassen. Das Buch heißt Al-Yawmun Nabawi, also ein Tag mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, von Abdul Wahab ibn Nasir. Das ist ein arabisches Buch, das hat er in dem Vortrag auch gezeigt gehabt und genau, aus dem konnte man sehr, sehr viele Ahadith entnehmen, in denen der Alltag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, beschrieben wurde. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest dich inspirieren an dieser Folge und du konntest vielleicht deine Liebe zu ihm ein wenig verstärken. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht und angetan von dem, was so erzählt wurde. Und letztendlich, genau, war er auch nur ein Mensch wie du und ich, aber trotzdem hatte er das besondere Etwas, womit ihn Allah Ta'ala ausgezeichnet hat. Genau, möge Allah uns mit ihm vereinen, dass wir ihn eines Tages hautnah sehen dürfen und mit ihm sein dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir einen gesegneten Tag. Mögest du die Routine so gut es geht vielleicht in dein Leben übertragen können. Und bis bald, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.